Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen. Müssen Sie vielleicht lachen, wenn Sie diese Musik hier hören? Wenn Sie lachen oder lächeln, dann hat das Meme scheinbar funktioniert. Das war letztes Jahr einer der meistgeteilten Memes. Ein Video von einem türkischen Trommler auf einer Parkbank, zu dem eine weiße Katze mit dem Kopf nickt. Zig Millionen Klicks, dazu natürlich hunderte ähnliche Videos. Und es ist nicht nur ganz normaler, typischer Internetspaß, sondern Memes, das ist auch die Antwort auf die Frage, wie umgehen mit Impfgegnern. Das sagt zumindest ein Social-Media-Experte. Und wie er das genau meint, das fragen wir ihn in 10 Minuten. Hier im Kompressor in Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Banksy, der Street-Art-Star, hat eine neue Idee. Der will in London ein Kunstzentrum eröffnen. Und zwar in einem Gefängnis, wo vor über 100 Jahren mal Oscar Wilde inhaftiert war, wegen homosexueller Unzucht, wie es damals hieß. Banksy hat sich schon verewigt auf der Mauer von diesem Gefängnis. Da ist ein Mann zu sehen, der sich an einem Bettlaken abseilt aus dem Gefängnis und auf einer Schreibmaschine landet. Und jetzt will Banksy noch die Behörden davon überzeugen, aus diesem Gefängnis eben ganz einen Kunstort zu machen. Spreche ich drüber mit meinem Kollegen Robert Rothifer in London. Hallo Robert.
Ja, hallo, hallo.
Banksy hat ja schon Anfang des Jahres diese Gefängnismauer bemalt. Was ist das denn für eine Faszination, die Banksy für diesen Ort hat? Was hat er da genau gemacht?
Ja, also Sie haben es ja in der Moderation schon erwähnt, also Oscar Wilde war dort inhaftiert und zwar also nicht in London, sondern im Vorort Reading, muss man dazu sagen. Mhm. Und zwar war das Teil seiner damals mehr als zweijährigen Zwangsarbeit zwischen 1895 und 97 und er schrieb gegen Ende dieser Strafe, die ihn fast umgebracht hat, seinen berühmten Brief an seinen geliebten Lord Alfred Douglas, genannt Bosie, der berühmte Bosie, der dann also nach Wildes Tod 8 Jahre später ist dieser Brief dann unter dem Titel De Profundis veröffentlicht worden und im französischen Exil nach seiner Entlassung hat Wilde ja auch die berühmte Ballad of Reading Jail geschrieben. Also es ist in diesem Kontext nicht schwer, Banksys Kunstwerk zu dekodieren, auch wenn man ihn natürlich nicht dazu befragen kann als anonymen Künstler. Also die Schreibmaschine am Ende einer zusammengeknoteten Bettlaken, eines zusammengeknoteten Bettlakenseils steht sozusagen für die Befreiung durch die Kunst. Im nicht gerade subtilen Kanon des Banksy-Övres würde ich sagen, ist es auch so noch eine der am wenigsten subtilen Aussagen, aber wie immer auch gerade deshalb schon sehr effektiv.
Und dieses Kunstwerk scheint ihm nicht genug zu sein. Er will aus diesem Gefängnis ein ganzes Kunstzentrum machen. Wie will er das denn genau anstellen?
Ja, also die Außenmauer des Gefängnisses wird er natürlich nicht abtragen, um das zu verkaufen. Es ist ja auch sein Wunsch eben, dass dieses viktorianische Gebäude so wie es ist bewahrt bleibt, aber er will die Schablone, die er verwendet hat, versteigern und er zumindest ist sich sicher, dass er 10 Millionen Pfund, also umgerechnet so circa 12 Millionen Euro dafür kriegen wird. Die Gemeindeverwaltung von Reading will dazu noch circa 3 Millionen Euro drauflegen und damit will man das Angebot einer Immobilienfirma überbieten, die dem Justizministerium 10 Millionen Pfund geboten hat, um dieses Gebäude auszuhöhlen und in Wohnungen zu verwandeln.
Ja, das ist natürlich ein großes und sehr bekanntes Gebäude, dieses stillgelegte Gefängnis. Banksy ist nicht der Einzige, der daran Interesse hat. Was für eine Bedeutung hat denn dieser Bau in Reading?
Ja, also Reading ist so eine Pendlerinnenstadt im Westen von London. Bis auf ihr jährliches Rockfestival hat sie nicht unbedingt viel reges Kulturleben zu bieten oder architektonische Juwelen auch nicht gerade. Und eben dieses viktorianische Gebäude hat also in dieser Gegend schon eine große Bedeutung schon für sich als Bauwerk. Jetzt unabhängig von dem Oscar Wilde-Kontext, den wir erwähnt haben, der ja auch ein wichtiges Kapitel in der britischen LGBTQ-Geschichte darstellt, nämlich die Illegalität der gleichgeschlechtlichen Liebe und deren Folgen. Und als Banksy sein Graffiti dort angebracht hat, war dieses Gefängnis schon geschlossen und es gab bereits eine lokale Kampagne, das Gebäude vor dem Umbau zu bewahren. Interessant ist da auch der Widerspruch zwischen der Gemeindeverwaltung, die da dafür ist, und der Regierung, also dem Justizministerium, das einfach so viel Geld wie möglich aus dem Verkauf lukrieren will. Und die Schauspielerinnen Judi Dench, Kate Winslet und auch Kenneth Branagh haben diese Kampagne auch unterstützt schon. Also man sollte auch noch nebenbei erwähnen, dass vermutet wird, dass König Heinrich I. unter einem der heutigen Parkplätze in dem Gefängnis begraben sei, seit 1135. Also wenn dessen Überreste auch noch geborgen werden könnten, dann wäre das noch einmal mehr Tourismusattraktion jetzt, abgesehen von der Nützlichkeit eines Kulturzentrums.
Sie haben es ja schon gesagt, eine Idee war auch, Wohnungen zu machen aus diesem Gebäude. London hat ja ein großes Problem mit Obdachlosigkeit. Klingt eigentlich nach einer guten Idee. Banksy jetzt will aber lieber ein Kunstzentrum draus machen. Ist es irgendwie lebensfremd? Ist es so kunstblasig gedacht von Banksy oder ist es nachvollziehbar?
Ja, ich kann diese Argumentation nachvollziehen von Ihnen jetzt, aber die Art von Wohnungen, die da geplant werden, sind solche, die sich die Obdachlosen von London und Umgebung sicher nicht leisten können werden. Und im urbanen Südosten Englands gibt es ja überhaupt schon seit vielen Jahren dieses Problem, dass Wohnungen mehr als Wertanlagen und nicht wirklich zum Wohnen gebaut werden. Und dazu kommt auch noch, dass die Kunstförderung, also seit dem Austeritätsprogramm der konservativen Regierung nach der Finanzkrise im letzten Jahrzehnt, ganz, ganz drakonisch gekürzt wurde. Und dass es jetzt seitens der Regierung in letzter Zeit direkten Druck auf Subventionsvergabeorganisationen wie zum Beispiel das Arts Council England gibt, nur patriotische Kunst zu fördern. Also das Stichwort sind hier die Culture Wars. Ja? Also Banksys Forderung hat insofern auch einen politischen Gehalt. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, innerhalb der Kunstszene, hier ist er ja nicht unbedingt so beliebt, weil man ihn so als Klischee sieht und man wirft ihm den Ausverkauf vor. Also es ist schon auch ein bisschen so eine Geste, mit der Banksy zeigt, dass er auf Seiten der kleineren KünstlerInnen jetzt hier steht.
Das sagt Robert Rothefer über die Idee von Banksy, aus dem stillgelegten Reading-Gefängnis bei London ein Kunstzentrum zu machen. Wenn es klappen sollte, dann werden wir da sicher noch öfter drüber sprechen. Erstmal vielen Dank für heute.
Ja.
Alles Gute.
Danke.
Wie erreicht man Leute, die sich nicht impfen lassen wollen? Da beißt sich die Politik ja gerade die Zähne dran aus, bietet Bratwürste oder teure Impfkampagnen. Es gibt viele pathetische Appelle. Aber das alles, das bringt rein gar nichts und es läuft ins Leere, sagt der Autor Dirk von Gehlen. Der ist Leiter der Abteilung Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Und der hat da einen ganz eigenen Ansatz. Der sagt, man muss die Verweigerer und auch die Querdenker einfach als Meme-Kultur verstehen. Dann findet man vielleicht auch einen guten Hebel, um besser mit ihnen klarzukommen. Und was er damit genau meint, das beschreibt er uns selbst. Hallo, Herr von Gehlen.
Schönen guten Tag.
Das müssen Sie uns mal ein bisschen genauer beschreiben. Querdenkerkultur als Meme-Kultur denken. Was meinen Sie damit genau?
Ich beschäftige mich schon länger mit dem Internet und mit Kommunikationsstrukturen im Internet und bin auf diesen Begriff der Internet-Meme gestoßen. Da denkt man ja gemeinhin immer an sowas wie den Harlem-Shake oder so Internet-Quatsch. Und als ich mir die Impfverweigerung angeguckt habe, habe ich gedacht, vielleicht ist es von der Struktur, also nicht vom Inhalt, sondern von dem formalen Zugang, sehr ähnlich wie Internet-Memes funktionieren. Und bin dann einen Schritt zurückgetreten, habe den Inhalt aus dem Thema rausgenommen und habe versucht, die Kommunikationsstruktur zu identifizieren oder analysieren und habe dabei festgestellt, da gibt es erstaunliche Parallelen. Und deswegen glaube ich, Impfverweigerung funktioniert gerade wie ein Meme.
Wir können ja vielleicht mal so ein Beispiel haben. Sie haben gerade schon Harlem Shake angesprochen. Das ist so ein typisches Meme, also Meme für alle, die es nicht wissen. Das sind ja quasi immer, wir meinen damit Bilder, Videos, Texte, die im Netz irgendwie viral gehen, die Leute irgendwie neu und kreativ verwandeln und nutzen. Wir hören mal in diesen Harlem Shake Meme rein. Do the Harlem Shake. Das ist ein Beat, zu dem Leute tanzen, und zwar immer wieder neue Leute, immer der gleiche Beat, und dann sieht man Leute irgendwo im Büro dazu tanzen oder man sieht Leute irgendwo in einem Feuerwehrauto oder im Supermarkt dazu tanzen. Gibt es tausende Videos von. Vielleicht können Sie das einmal übertragen auf diese Querdenkerkultur, also dieses Prinzip.
Ja, also es gibt ein schönes Zitat der israelischen Meme-Expertin Lima Schiffmann, die sagte, dass diese Memes, also dieser vermeintliche Quatsch oder diese Töne, Bilder, die werden genutzt, um Identitäten zu verhandeln. Und das erkennt man daran, dass am Beispiel des Harlem Shakes, es ist für jemanden, der nicht weiß, worum es dabei geht, aussieht wie eine total absurde Zappelei. Wenn ich aber weiß, dass das ein weltweit gespieltes Referenzsystem ist, das dabei angestoßen wird, dann bin ich sozusagen innerhalb einer identitätsstiftenden Gruppe, nämlich der Menschen, die etwas erkannt haben, was die außerhalb nicht erkannt haben. Und so seine Identität zu prägen, ist immer schon Bestandteil von Internet-Memes gewesen, egal ob die jetzt sinnvoll oder quatschig waren. Und das ist sehr, sehr ähnlich zu diesem Impfverweigerungs-Meme. Da wird Identität darüber verhandelt, dass man bestimmte Kodizes und bestimmte Begriffe immer wieder verwendet und sich damit seiner eigenen Rolle in einer komplett überfordernden Welt rückversichert. Also ich kann sagen, das ist doch alles von irgendjemand gesteuert. Und damit kann ich mich selber einer Gruppe zuschreiben, die mir damit Identität, Heimat und irgendwie Orientierung zurückspielt. Das kann man bei Memes sehen und das sehen wir, glaube ich, gerade auch bei Impfverweigerung.
Das heißt, es geht quasi darum, sich immer wieder in seiner eigenen Position zu bestärken und sich in seiner eigenen Blase sozusagen zu bestätigen. Sehe ich das richtig?
Absolut. Und wenn dann von außen jemand kommt und sagt, das ist doch nur eine komische Zappelei, und das ist jetzt das Spannende, dann verstärkt das den Identitätseffekt noch. Also um es auf die Impfverweigerung zu übertragen, ich glaube, dass noch mehr sachliche Argumente, noch mehr Begründungen, warum die Impfung wichtig ist, um die Pandemie einzudämmen, dass das gar nicht der Hebel ist, weil das ist sozusagen wie das Pusten in eine Glut. Dadurch geht die Glut nicht aus, sondern sie flammt immer wieder auf. Das sehen wir bei Internet-Memes auch, dass das Massenmediale darüber berichten oder das sozusagen zweifeln, was ist denn das Komische da mit dem Harlem Shake, das stärkt noch die Identität in der Gruppe. Das heißt, ich glaube, wenn wir jetzt den Inhalt eben rausnehmen aus der Impfdiskussion, müssen wir in der Struktur feststellen, dass sie eigentlich nicht über noch mehr sachliche Argumente aus dieser Identitätsblase rauskommen, sondern indem man die Überforderung, die erst dazu führt, dass ich mich dieser Identitätsbubble anschließen möchte, dass man diese Überforderung versucht zu lösen.
Das ist natürlich ein total spannender Ansatz. Also genau das so zu sehen und zu sagen, das bringt alles gar nichts, diese Appelle und das weiter versuchen zu überzeugen. Eigentlich blasen wir da immer weiter in die Glut. Aber ich glaube, das müssen Sie nochmal ausführen, was für Schlüsse man daraus ziehen kann. Also was wäre denn aus Ihrer Perspektive dann ein guter Umgang mit Impfverweigerung, Querdenken?
Ich habe jetzt erstmal sozusagen versucht, nur zu analysieren, warum die sachliche Diskussion immer wieder zu scheitern droht oder warum wir dieses Erleben von Scheitern haben. Und das liegt, glaube ich, an diesem Identitätspunkt. Ich kann noch gar nicht zu 100% sagen, dass das, was ich jetzt vorschlage, zu einer Lösung führt. Aber zumindest aus der Perspektive auf das Thema zu gucken, verändert vielleicht die etwas festgefahrene Situation. Weil dieser Identitätsaspekt, also ich habe etwas erkannt, was andere nicht sehen, das liegt in den Memes, da ist es eher lustig. In der Impfverweigerung liegt es tatsächlich ja auch in gefährlichen Situationen, dass Leute wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen und sich dem öffentlichen Diskurs entziehen. Wenn ich das aber weiterdenke, dann stellt sich schon die Frage, warum möchte denn jemand sowas denken und warum baut man das sozusagen so identitätsstiftend auf? Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir gerade in einer historischen einmaligen Situation sind. Wir erleben eine Pandemie, es gibt keine Vorbilder, wie man damit umgehen soll. Und ich glaube, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, nicht noch mehr Werbegeld auszugeben, um für die Impfung zu werben, sondern vielleicht eine stärkere Unterstützung aus Kirchen, Gewerkschaften, Gesellschaft notwendig wäre, Menschen in ihrer Überforderung zu begleiten. Und das merken wir ja quer durch die Gesellschaft, dass Menschen mit der aktuellen Situation völlig zu Recht überfordert sind, weil sie einfach ein historisches Ausmaß hat. Und da, glaube ich, ist die Zivilgesellschaft gefordert, da sozusagen dagegen zu steuern, Menschen aufzufangen und in Systemen zu halten, damit sie gar nicht erst in diese Identitätsmuster verfallen müssen, wo sie sich eigene Geschichten erzählen und die dann immer weiter perpetuieren.
Das finde ich spannend, weil das, was Sie da beschreiben, das klingt ja ein bisschen wie ein möglicher Umgang, Lösungsansatz für die überhaupt verfahrene Kommunikationskultur, die vielleicht herrscht in unserer Gesellschaft, oder? Also weil dieses Mimetische daran und dieses Blasenhafte, das bezieht sich ja nicht nur auf Querdenker und Impfverweigerer, sondern Blasen gibt es ja überall und dieses sich ständig in seiner Blase bestätigen, das muss man ja nur einmal auf Twitter gucken, gibt es in allen möglichen Richtungen. Das, was Sie da beschreiben, geht weit über Querdenken und Impfgegner hinaus, oder?
Ich glaube, das ist eben sozusagen, deswegen habe ich es vom Thema gelöst, Kommunikationsmuster erkennbar werden, die unsere Gesellschaft stark prägen. Hypermimetische Kultur kann man das nennen. Der ganz, ganz schwierige Punkt dabei ist, das habe ich am Anfang gesagt, ich habe das alles jetzt vom Inhalt gelöst. Mhm. Und das ist halt natürlich total schwierig, weil ich habe schon eine deutliche inhaltliche Meinung auch dazu. Mhm. Ja? Also ich habe, mein Verständnis ist sehr eng aufgebraucht quasi. Aber ich glaube, um eine Analyse zu fahren, muss man sich davon lösen, was meine persönliche Meinung ist und dahin kommen, eher etwas empathischer nachzuvollziehen, warum Menschen in diese Identitätsfallen geraten. Und davor bin auch ich nicht gefeit, davor sind wir alle nicht gefeit.
Ein ziemlich besonderer Ansatz, nachdenkenswert. Dirk von Gehlen, Autor und Leiter der Abteilung Social Media bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen herzlichen Dank fürs Erläutern hier in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Wer in Leipzig kulturmäßig gerne unterwegs ist, wer feiern will, Konzerte gucken will, der kommt am Conne Island wahrscheinlich nicht vorbei. Ist ein Ort für Konzerte, für politische Veranstaltungen. Sehr prägendes Kulturzentrum im Stadtteil Connewitz. Auch ein ziemlich linkes Kulturzentrum. Der Verfassungsschutz hat das Conne Island sogar auf dem Schirm, weil sich hier Gruppen treffen, die die Behörden als linksextrem einstufen. Was das genau für ein Ort ist, was den ausmacht und wie der Leipzig prägt. Darüber gibt es jetzt ein Buch zum 30-jährigen Bestehen von Conne Island, geschrieben von Leuten, die sich für Conne Island engagieren. Und Alexander Moritz hat das Buch für uns gelesen. Was ist das für ein Buch? Wie wird uns dieser Ort, dieses Kulturzentrum nahegebracht?
Das sind verschiedene persönliche Erinnerungen von Leuten, die sich da jetzt in 3 Jahrzehnten im Conne Island engagiert haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Und es ist definitiv kein objektiver Überblick oder eine wissenschaftliche, eine journalistische Darstellung, sondern es sind wirklich persönliche Erinnerungen von Menschen. Protokollliteratur nennt man das Ganze. Und da wird deutlich, wie vielfältig dieses Conne Island ist und dass dort eben bei weitem nicht nur Linksextremisten ein- und ausgehen, sondern Menschen aus verschiedenen Subkulturen, Punker, Skater, Hip-Hopperinnen, Linke, feministische Fußball-Ultras, auch Leute, die sich selbst als linksextrem definieren, die dort alle zusammenkommen, in erster Linie, um Kultur zu erleben. Also das Conne Island ist ein Ort für Konzerte und Partys. Die Toten Hosen treten dort auf, Tokotronic, es gibt Hardcore-Punk und Techno-Partys, also auch musikalisch ein ganz breites Spektrum. Und davon erzählen die Menschen in diesem Buch, wie sie da in mehreren Jahrzehnten gelebt haben, gefeiert haben. Ein Zitat zum Beispiel von einer Frau: Wenn ich hier nicht ins Klo gekotzt hätte, wäre nicht alles halb so schön. Also es ist auch ein Ort des Punk. Und da trifft sich so das ganze Panoptikum verschiedener linker Subkulturen, auch in unterschiedlichen Generationen. Also da sind noch Leute aus den 90ern dabei, die natürlich ganz andere Motivation hatten, dorthin zu gehen, in einer Zeit, als es rechtsextreme Überfälle quasi alle 2 Wochen gab in Connewitz. Heute ist das ein bisschen anders, wenn man dorthin geht und sich dort auch politisch engagiert, dann sind andere Themen, zum Beispiel Antirassismusarbeit, vielleicht eher die Triebfeder.
Das Conne Island ist ja jetzt genau 30 Jahre alt. Das heißt, es ist ziemlich gleich nach der Wende entstanden, 1991. Was war das für eine Zeit? Wie ging das damals los?
Das Ganze war in der DDR ein FDJ-Jugendclubhaus. Das hat also dem Staat gehört. Und Anfang der 90er, als es drunter und drüber ging in Leipzig, da wollte die Stadt das schnell loswerden, weil man hatte eigentlich kein Geld, um das weiter zu betreiben. Dann sollte das verkauft werden. Und daraufhin haben sich dann rund 50 Leute aus schon so linken Subkulturszenen, die es halt schon gab in Connewitz, sind ins Rathaus gezogen und haben gesagt: Ihr vermietet uns das jetzt bitte, dieses Eiskeller hieß das damals. Und die Stadt hat es auch gemacht und seitdem gibt es einen Verein, der das Ganze betreibt. Im Prinzip ohne strikte Hierarchie, sondern die Entscheidungen, was dort passiert, welche Konzerte veranstaltet werden, das trifft nach wie vor das Plenum. Also alle, die sich dort engagieren, können mitreden, egal ob sie dort angestellt sind oder ob sie nur Mitglied sind oder einfach nur sich engagieren wollen. Und die diskutieren dann Woche für Woche darüber, was die politische Ausrichtung dieses Hauses eigentlich ausmacht. Da hat sich auch viel verändert. Das Einzige, das wird auch deutlich in diesem Buch, was irgendwie immer konstant war, ist dieser antifaschistische Grundkonsens, also dieses Selbstverständnis, dass man gegen rechts ist und für eine emanzipatorische Politik in irgendeiner Form. Das kommt eben noch aus dieser Zeit der Baseballschlägerjahre, der wilden 90er, als man das Conne Island auch als Rückzugsort und auch ganz Connewitz als Rückzugsort erlebt hat, weil in vielen anderen Jugendclubs ja so etwas wie akzeptierende Jugendarbeit gemacht wurde. Das wird auch immer wieder angesprochen. Zum Beispiel auch die späteren Rechtsterroristen des NSU haben sich ja in anderen Städten in Jugendclubs, die öffentlich gefördert waren, getroffen und das wollte man im Conne Island eben nicht haben.
Interessant ist ja, dass das Conne Island zu so einem wichtigen, großen Kulturort geworden ist. Also irgendwie so Leute wie Tokotronic und Tote Hosen spielen da, wie Sie erzählt haben. Was für eine Bedeutung hat der Ort genau heute auch?
Das hat sich ein bisschen verändert, weil heute ist Leipzig viel größer. Es gibt auch viel mehr Kulturorte, also auch die Subkulturen sind ausdifferenzierter, zum Beispiel Techno-Partys. Da gibt es heute das Institut für Zukunft als Veranstaltungsort. Da findet jetzt viel statt, was früher alles im Coney Island war, weil es einfach keinen anderen Ort gab. Also da ist so ein bisschen auf kultureller Ebene gibt es eine größere Vielfalt in der Stadt. Politisch, was die politischen Gruppen und Debatten angeht, hat das Coney Island aber immer noch einen gewissen Ruf, ist da so ein bisschen das Zentrum der politischen Szene. Was nicht heißt, dass man sich dort immer in allem einig ist, sondern da werden natürlich viele sehr grundlegende Debatten geführt, jetzt nicht nur um Kapitalismuskritik, sondern auch das Verhältnis zur Polizei. Es gab Debatten um den richtigen Umgang mit Israel-Kritik. In Leipzig ist in der linken Szene sind Antideutsche sehr stark, die also bedingungslos solidarisch sind mit Israel, haben dann unter anderem einen Autor eingeladen, der die AfD lobte. Das wiederum hat dann zu Boykottaufrufen gegen das Coney Island geführt. Also da ist sehr, sehr, sehr viel Bewegung immer drin und das Coney Island ist mittendrin in diesem Diskussionsprozess nach wie vor.
Und das kann man nachlesen in einem Buch über 30 Jahre Kulturzentrum Coney Island in Leipzig. Das Buch heißt Auf dem Klo habe ich noch nie einen Schwan gesehen. Herausgegeben vom Coney Island selber. Erschienen im Verbrecher Verlag. 279 Seiten hat es, die kosten 20 Euro. Und vorgestellt hat uns das Alexander Moritz. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Wer sich kritisch und wer sich intellektuell mit Hip-Hop befasst, der wird kaum um den Autoren und Musiker Greg Tate rumkommen. Wird gerne beschrieben als Godfather of Hip-Hop-Journalism, hat Hip-Hop und überhaupt schwarze Kunst und Kultur schon in den 80ern genauestens beobachtet, reflektiert, war selber Musiker, hat schwarze KünstlerInnen-Kollektive gegründet, hat Bücher geschrieben, zum Beispiel mit dem Titel What White People Are Taking from Black Culture. Greg Tate war für viele ein sehr prägender Denker und jetzt ist er im Alter von 64 Jahren gestorben. Ich spreche über ihn mit dem deutschen Musikjournalisten Klaus Walter, der Greg Tate auch schon persönlich interviewt hat. Das ist ja gar nicht so leicht, Herr Walter, Greg Tate zu greifen zu bekommen, was er alles gemacht hat. Wie würden Sie das denn zusammenfassen? Wer war Greg Tate?
Ja, er war sehr vielseitig, afroamerikanischer Autor. Vielleicht könnte man sagen, er war so ein Musterexemplar des öffentlichen Intellektuellen, also einer, der vieles gleichzeitig war, Analytiker, Kulturkritiker, Aktivist, Sie haben es ja auch schon gesagt eben, dazu selbst Künstler, also Musiker. Und in diesen verschiedenen Rollen war er eine der wichtigsten Stimmen des schwarzen Amerika, so wird es zumindest oft gesagt, aber darin steckt schon wieder so eine, sagen wir mal, gut gemeinte Erniedrigung, denn für mich war Greg Tate nicht eine der wichtigsten Stimmen des schwarzen Amerika. Er war einfach eine der wichtigsten Stimmen Amerikas in den letzten 30 Jahren. Punkt.
Was hat ihn denn so besonders gemacht, so prägend gemacht?
Naja, er konnte einfach schreiben, er hat den Beruf des Kritikers als Kunst verstanden und entsprechend kunstvoll auch geschrieben, immer auch mit einer stilistischen Nähe zum Hip-Hop, Sie haben es gesagt, deswegen auch diese Bezeichnung von wegen Godfather of Hip-Hop-Writing. Dazu kommt sein weiter Horizont. In Deutschland gilt er vor allem als Musikkritiker und Kenner der sogenannten schwarzen Musik, der Black Music. Aber auch das ist wieder so ein vergiftetes Kompliment, denn er war ein intimer Kenner von populärer Musik, im Grunde aller Spielarten, Jazz, Blues, Soul, Hip-Hop, aber eben auch die weiße, angeblich weiße Rockmusik. Und er war auch, ich habe ihn auf Facebook verfolgt, bis in seine letzten Tage an aktuellen Strömungen im Pop interessiert. Und er war natürlich auch ein politischer Autor.
Er hat sich viel mit Rassismus befasst, nicht nur in der Kunst- und Kulturwelt. Wie kann man das zusammenfassen? Wie sah seine politische Auseinandersetzung aus?
Ja, Sie haben es gesagt, natürlich als schwarzer Autor in den USA, da musst du dich mit Rassismus beschäftigen, ob du willst oder nicht. Von der Sklaverei bis zu Black Lives Matter. Auch da hatte Greg Tate einen weiten Horizont. Also der Rassismus in Amerika, hat er mal gesagt, wurde über Jahrhunderte legitimiert im Kontext von Imperialismus, Kolonialismus und die weiße Vorherrschaft in den USA zur Zeit der Sklaverei und danach, die musste legitimiert werden und sie wurde so legitimiert, dass eben schwarze Menschen entmenschlicht wurden und ihre Leistungen ausradiert wurden. Das war ein ganz wichtiger Begriff, dieses Ausradieren. Und diese Urerfahrung, diese schwarze, die hat Tate immer wieder thematisiert. Ich habe ihn vor 4 Jahren, 2017 mal getroffen, da habe ich ein Podiumsgespräch mit ihm geführt in Hamburg auf Kampnagel. Da ging es um Afrofuturismus und da hat er auch die historische Dimension des Rassismus angesprochen. Ich habe mal einen Ausschnitt mitgebracht, wir können ja mal reinhören.
If you go to through the American public school and even the university system, unless you're at a campus that has a pretty well resourced and developed Black Studies program.
Also Greg Tate sagt sinngemäß, wenn du als Afroamerikaner zur Schule gehst oder in eine Uni, die nicht gerade auf Black Studies spezialisiert ist, dann kannst du deine komplette Ausbildung verbringen, ohne ein Wort über deine Herkunft zu hören. Also zur Frage, wie kamen Afrikaner nach Amerika, was war der Sklavenhandel? Du lernst nichts darüber, und das ist diese eine Seite des Ausradierens, dass eben auch die Kunst ausradiert wird, die Schwarze gemacht haben, von Duke Ellington über Charlie Parker bis Miles Davis. Und seine Aufgabe, sagt Greg Tate, sei erasing the erasure. Das ist der Schlüsselbegriff, also das Auslöschen, das Ausradieren wiederum auslöschen und ersetzen durch eigene Erzählungen über Tradition und schwarze Kulturleistung.
Genau, das hat er gemacht. Und wie wir jetzt hier gehört haben, haben Sie ihn ja persönlich getroffen, zum Beispiel zu diesem Gespräch. Wie haben Sie ihn denn als Mensch erlebt? Wer saß Ihnen da gegenüber?
Also ein in jeder Hinsicht kraftvoller, energischer Typ, raumfüllend. Er hat mit großer Begeisterung gesprochen, auch gestritten. Er hat einen guten Humor und hat immer wieder auch sehr differenzierte Urteile gefällt. Damals ging es noch um Barack Obama, der Übergang von Barack Obama zu Donald Trump. Obama, erster schwarzer Präsident, das kommt ganz gut im nächsten Ausschnitt aus diesem Gespräch. Da erklärt Greg Tate die Haltung von Barack Obama und bezeichnet ihn als Afro-Pragmatiker, also im Unterschied zum Afrofuturismus, der immer was Utopisches hatte. Und Tate sagt, in seiner ersten Amtszeit habe Obama Kompromisse schließen wollen mit Leuten, die später verantwortlich waren für den Typ, den ich, Greg Tate, nenne Mein Trump.
The people who eventually are responsible for the guy I call Mein Trump.
Jetzt haben wir vor allem über Greg Tate als Autor und Denker gesprochen, aber er war ja auch Musiker und Aktivist, wie Sie auch selber gesagt haben. Was hat das denn für eine Rolle in seinem Leben gespielt?
Es gehörte fundamental dazu. Er hatte eine eigene Band, Burnt Sugar, ein Funk-Influenced Jazz-Ensemble, so bezeichnet er selbst das Ganze, und hat mit dieser Band so ein Dutzend Platten rausgebracht. Ganz wichtig, die Black Rock Coalition, die hat Tate mit Vernon Reid gegründet in den 80ern. Also eine Koalition, die daran erinnert, dass Rockmusik eben keine genuine weiße Erfindung ist, sondern eben auch aus der African-American Music History entstanden ist. Und aus dieser Black Rock Coalition ist dann auch unter anderem die Band Living Color hervorgegangen, ziemlich berühmt damals, und auch eine Band mit einem sprechenden Namen, also Lebendige Farbe.
Kann man sagen, dass sein künstlerisches und sein aktivistisches Schaffen da eigentlich ziemlich miteinander verwoben ist, ne?
Untrennbar, unbedingt. Davon sprechen ja auch seine Bücher. Er hat eine Biografie oder besser gesagt eine, wie soll man es nennen, eine historische Betrachtung von Jimi Hendrix and the Black Experience geschrieben und das von Ihnen schon erwähnte Buch mit dem auch sprechenden Titel What White People Are Taking from Black Culture, also sein Lebensthema. Heute ist das die Debatte um die kulturelle Aneignung, also der Diebstahl von Weißen in der schwarzen Musikgeschichte. Aber auch auf dieses Thema hat er immer wieder einen sehr differenzierten Blick gehabt.
Das sagt Klaus Walter zum Tod von Greg Tate, Musikkritiker, Autor, prägender Denker der schwarzen Avantgarde. Vielen herzlichen Dank für Ihre Erzählung und Einordnung.
Sehr gerne.